Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wenden uns heute Morgen wieder dem zweiten Korintherbrief zu. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 21 und 22. Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Wir haben bereits darauf hingewiesen, wie eng das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes mit dem Kern des Evangeliums verbunden ist. Daraus können wir schließen, dass der Heilige Geist dort wirksam ist, wo das Wort vom Kreuz im Zentrum der Verkündigung steht. Und auch dann, wenn wir spezielle Wahrheiten der Heiligen Schrift für unser Verhalten in den verschiedensten Lebenssituationen sprechen und nachdenken und sie auch praktizieren, steht über allem das göttliche, absolut zuverlässige Ja Gottes in der uns zugerechneten Gerechtigkeit Christi durch den Glauben. Und das allein ist die ständige Grundlage unserer Heilsgewissheit, nichts anderes. Hierin will Gott uns immer fester machen, so schreibt der Apostel Paulus. Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus. Darüber haben wir ausführlicher gesprochen. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 5 dieses wunderbare Wort: Da wir denn nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Hier ruht also die Taube des Friedens, der Heilige Geist, den Gott uns geschenkt hat. Mit ihm, mit dem Heiligen Geist, sind wir in Christus Jesus, unserem Herrn, gesalbt worden. Er leitet uns in alle Wahrheit und befähigt uns zum Dienst für Gott. In Christus Jesus sind wir auch versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, so heißt es hier. Das Siegel des Heiligen Geistes, darüber haben wir am vergangenen Sonntag gesprochen. Das Siegel des Heiligen Geistes ist die Beglaubigung dafür, dass wir von Gott gesandt sind, das Evangelium vom Sohn, von der Gnade Gottes in Christus Jesus in dieser Welt zu verkündigen. Dieses Siegel ruhte auf Christus. Und dieses Siegel ruht auch in Christus, unserem Stellvertreter, auf uns. Und diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist wirkt sich in den uns von Gott gegebenen Aufträgen im alltäglichen Leben bei der Verrichtung unserer Arbeiten aus. Hier bekommen wir also immer wieder auch die Bestätigung dafür, dass das Evangelium, an das wir glauben, das Evangelium vom Sohn, das rechte Evangelium ist. Das Evangelium, das Gott geoffenbart hat. Das hat Bezug zu unserem alltäglichen Leben. Hier wirkt sich das Siegel des Heiligen Geistes aus, indem er uns Gelingen schenkt zu dem, was Gott uns aufgetragen hat. Denn was wir tun im alltäglichen Leben, geschieht nach dem Auftrag Gottes. Das ist wichtig, dass wir das immer wieder bedenken. Es ist nicht so, dass wir Programm machen und Gott darum bitten, uns zu segnen und es uns gelingen zu lassen, mit uns zu sein, sondern Gott macht Programm. Er hat jeden Tag in dem, was wir ganz normal zu verrichten, seinen Auftrag. Und in diesem Auftrag will er mit uns sein und das Siegel des Heiligen Geistes soll bestätigen, dass wir auf dem rechten Weg des Evangeliums der Gnade Gottes in Christus Jesus uns befinden, das rechte Evangelium. Paulus, der den Auftrag von Gott hatte, durch die Verkündigung des Evangeliums, vornehmlich unter den Heiden, Gemeinden zu gründen, konnte somit den Korinthern schreiben, ihr seid das Siegel meines Apostelamtes in dem Herrn. Der Apostel Paulus hat sich ja diese Aufgabe nicht selbst ausgesucht. Er kam ja nicht eines Tages auf den Gedanken, naja, du müsstest auch den Heiden das Evangelium verkündigen, sondern das war der Auftrag Gottes. Er diente Gott damit. Und das Siegel war die Bestätigung dieses Auftrages und dass er der Bote des Herrn war, nämlich dieses Siegel bestand darin, dass Menschen zum Glauben an Christus kamen, auch in Korinth und dort eine Gemeinde gegründet wurde. Darum schreibt er, ihr seid das Siegel meines Apostelamtes in dem Herrn. Das Siegel beinhaltet jedoch auch noch etwas anderes. Darüber haben wir am vergangenen Sonntag noch nicht gesprochen. Durch das Siegel wird der Gegenstand, an den das Siegel angebracht wird, als Eigentum dessen erklärt, der die Versiegelung durchführt. Das Siegel des Heiligen Geistes ist die Beglaubigung dafür, dass wir ein Eigentum Gottes sind. Wir sind das Volk des Eigentums. So bezeichnet Petrus die Gemeinde Jesu in 1. Petrus Kapitel 2. Wir gehören zu Gott, unserem Vater, und seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Und wir gehören zu ihm, nicht weil wir ihn erwählt hätten oder weil wir uns ihm zum Eigentum hingegeben hätten, sondern weil er uns mit seinem Blut erkauft hat. So sagte Herr Jesus einmal zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Es geht also alles von Gott aus. Und die Tatsache, dass wir ein Eigentum Gottes sind, ein Eigentum Jesus sind, beruht darauf, dass er uns erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Darum sind wir ein Eigentum Gottes. Unsere Hingabe an Gott ist immer eine Frucht seiner Hingabe an uns. Ist immer das Zweite, niemals das Erste. So sagt es ja Johannes auch in seinem ersten Brief. Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns erlöst hat. Darin steht die Liebe. Den ersten Schritt tut immer Gott. Der Ursprung aller Dinge liegt in Gott, nicht in uns. Das, was wir tun, das, was auch von uns ausgeht im Glauben, das ist alles eine Folge der Tatsache, dass Gott zuerst gehandelt hat in seinem Sohn und dann auch zuerst gehandelt hat in unserem persönlichen Leben. Dieser Akzent ist von entscheidender Bedeutung. Darum ist es durchaus verkehrt, wenn man Menschen zum Glauben ruft, indem man ihnen sagt, du musst dich erst dem Herrn völlig hingeben. Das ist eine Frucht des Glaubens, nicht eine Voraussetzung des Glaubens. Wir kommen zu Jesus als solche, die gar nicht bereit sind und willig sind, uns ihm hinzugeben, die das gar nicht in ihrer Natur haben. So dürfen wir kommen. Mit einem Herzen, das völlig dem Willen und dem Anspruch und den Aufträgen Gottes abgeneigt ist. So dürfen wir kommen. Und so nimmt er uns. Und so will er uns haben. Und darin seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit seiner Gnade offenbaren. Alles andere resultiert daraus, ist eine Folge davon. Also, er hat uns mit seinem Blut erkauft. Er hat dich mit seinem Blut erkauft. Und darum, aus keinem anderen Grund, bist du ein Eigentum Gottes. Wir gehören ihm für Zeit und Ewigkeit. Und das ist Herrlichkeit, ihm anzugehören. Nicht mehr uns selbst anzugehören. Und auch nicht mehr dem Fürsten dieser Welt, dem Satan. Wir gehören uns nicht mehr selbst an. Wir gehören ihm an, weil er uns mit seinem Blut erkauft hat. Wir sind sein Eigentum. Und wir gehören auch nicht mehr dem Satan an. Von Natur aus gehören wir dem Satan an. Er ist der Fürst dieser Welt. Und als solche, die von Natur aus tot sind in Sünden und Übertretungen, stehen wir unter seiner Herrschaft. Das müssen wir bedenken, auch wenn wir mit Menschen zu tun haben, für die wir beten. Der Herr muss ein Wunder an ihnen wirken. Er muss sie aus dem geistlichen Tode in das geistliche Leben hineinrufen. Er muss sie befreien von den Mächten der Finsternis. Das ist alles das Werk Gottes. Und nun dürfen wir sagen, als solche, die an Christus glauben, jawohl, wir gehören dem lebendigen Gott in Christus Jesus, nicht mehr uns selbst und auch nicht mehr den Mächten der Finsternis. Wir gehören dem an, der uns durch das ewige, gültige Ja seines Evangeliums und der darin enthaltenen Verheißungen beschützt und bis zum Ziel bewahrt. Er ist unser Schutz. Ist das immer wieder so wichtig im Blick auch auf unseren Leib. Er ist auch unser Virenschutz. Er ist es. Ja? Das heißt nicht, dass wir dann nicht spezielle Schritte unternehmen nach dem Willen Gottes auf dem Gebiet der Medizin. Aber er ist unser Virenschutz. All das, was Gott dann in die Wege leitet, geschieht aufgrund der Tatsache, dass er es ist. Er ganz allein. Er ist unser Schild, wie Abraham das auch aus dem Munde Gottes vernehmen durfte. Er ist unser Schild und er ist auch unser sehr großer Lohn. Er ist alles, was wir brauchen. In Christus Jesus haben wir alles, was den Vater im Himmel verherrlicht, was ihm gefällt und was uns zum ewigen Heil dient und auch zum zeitlichen Heil dient. Das ist auch darin eingeschlossen. Zweitrangig, aber doch darin eingeschlossen. Also, als Eigentum Jesu hat Gott Acht auf uns. Er beschützt uns. Wir sind sein Augapfel. Das galt nicht nur damals dem Volk Israel, das gilt auch heute uns. Jedem Einzelnen von uns, der zur Gemeinde Jesu gehört, gilt dieses Wort. Ich bin der Augapfel Gottes. Und darauf haben wir ganz besonders Acht, ja, auf den Augapfel. Gott tut das. Und er bewahrt uns bis zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Das ermutigt uns kolossal, diese Gewissheit, die wir haben, als Versiegelte mit dem Heiligen Geist, dass wir ein Eigentum Gottes sind. Das ermutigt uns dazu, beim Evangelium zu bleiben. Da sehen wir wieder die Verbindung zum Evangelium, der Heilige Geist, das Evangelium, der Heilige Geist, das Wort Gottes, das Wort von der Gnade, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir werden ermutigt, bei diesem Evangelium zu bleiben. Immer wenn ich an dem Grabmal des vor vielen, vielen Jahrzehnten heimgegangenen Daniel Krummacher vorbeigehe, immer wieder werde ich daran erinnert, wie wichtig das ist, bei diesem alten, von Gott geoffenbarten Evangelium in Christus Jesus zu bleiben. Es geht nicht um irgendwelche Neuerungen in der Lehre oder aber auch nicht im Blick auf unser Tun. Da kann sich das eine oder andere mal verändern, das ist so. Aber im Grunde genommen, das Evangelium bleibt das alte Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Daran wollen wir festhalten, dabei wollen wir bleiben und dazu werden wir ermutigt durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, durch die Tatsache, dass wir ein Eigentum Jesus sind und er uns beschützt und zum Ziel führt. Unser Stand in dieser Welt ist zwar ein glückseliger Stand, wir sind wirklich glückselige Leute. Wenn wir das bedenken, die Menschen, die da jetzt so sehr zu leiden haben, haben zum großen Teil keine lebendige Hoffnung über den Tod hinaus. Wir wissen, welch eine Herrlichkeit auf uns wartet. Wir haben es wirklich gut und wissen uns geborgen, auch in Zeiten der Trübsal, der Not, in unserem Heiland, in unserem himmlischen Vater. Unser Stand in dieser Welt ist ein glückseliger. Glückselig, so sagt David, sind diejenigen, deren Sünden vergeben sind, die mit Gott in Ordnung sind, die Frieden haben mit Gott. Sie sind glücklich zu preisen. Und doch ist unser Stand in dieser Welt kein leichter. Und wie manches Mal können wir auf unserem Weg durch diese böse Zeit, und wir leben in einer sehr, sehr bösen Zeit, entmutigt werden, sodass wir in der Gefahr stehen, unser Vertrauen wegzuwerfen. Weshalb ja der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werfet euer Vertrauen nicht weg. Aber in dieser Gefahr kann auch ein Gotteskind stehen, sein Vertrauen wegzuwerfen. Doch der Herr hat Acht auf uns und er wird sein Eigentum nicht verlieren, ganz gewiss nicht. Mein Fuß will gar oft ermüden, wenn Stürme entgegen mir sind, da suche ich Trost bei Jesus und Frieden bei ihm ich finde. Er schließt mich in seine Arme ein, wie herrlich ein Eigentum Jesu zu sein. Und von daher dürfen wir getrost beten auch, wenn wir in Not sind, zur Verherrlichung Gottes beten, wie David das getan hat. Herr, hilf mir, ich bin dein, ich gehöre doch zu dir, ich bin dein Eigentum. Jetzt greif du ein, hilf mir, erbarm dich über mich. Psalm 119, Vers 94. Ich bin dein, hilf mir. Und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, die Zugehörigkeit zu Gott, bedeutet für uns gleichzeitig die Verantwortung zu einem gottseligen Leben in Christus. Es ist wichtig, dass wir auch diese andere Seite hin und wieder betonen. Sie ist auch nicht immer selbstverständlich, aber ist immer auch verbunden mit der Tatsache, dass wir vom Erlösungswerk her mit Gott verbunden sind, in ihm gegründet sind. Dann erst unter dieser wunderbaren Gnade Gottes auf dem Boden seiner Erlösung durch das Blut Jesu sind auch die neutestamentlichen Imperative, die Ermahnungen zu verstehen. Sie sind nicht Gesetze im Sinne des alten Gesetzesbundes, sondern auch wenn sie uns hier und da den Spiegel vor Augen halten können, damit wir uns aufs Neue erkennen als solche, die von Natur aus nichts Gutes in sich haben. Sie sind aber an sich Ermahnungen auf dem Boden der Gnade, unter der Gnade. Und von daher kann Johannes schreiben, seine Gebote sind nicht schwer. Weil derjenige, der sie uns gibt, diese Ermahnungen, auch in der Lage ist, es zu bewirken durch seinen Heiligen Geist, dass wir es tun können. Da stehen wir nicht mehr unter Gesetz, sondern wir stehen unter der Gnade. Auch da natürlich, wo wir hier und da auch mal versagen. Reinigt uns das Blut Jesu von aller Sünde. Aber es ist wichtig, auch diese Seite hin und wieder zu betonen. Und wir wollen dazu mal ein Wort lesen aus dem 2. Timotheusbrief und sehen auch da wieder die Reihenfolge, die ganz entscheidend wichtig ist. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Wir sind ja im Moment noch bei der Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Das ist das Erste, das Wichtigste. Er kennt die Seinen. Die zu ihm gehören. Und wir haben es gerade ausdrücklich betont. Wir gehören zu ihm, weil er uns erkauft hat mit seinem kostbaren Blut, mit seinem teuren Blut. Der Herr kennt die Seinen. Das ist die eine Seite, die wichtige Seite, die entscheidende Seite zunächst einmal. Aber dann kommt auch diese andere Seite. Es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das ist die andere Seite dieses Siegels. Das ist die Verantwortung, auf dieser Grundlage, dass wir ihm gehören, ein gottseliges Leben zu führen in der Kraft des Heiligen Geistes. Unter der Gnade Jesu. Es ist nicht umgekehrt von Paulus ausgesprochen. Es heißt hier nicht, es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Und dann, der Herr kennt die Seinen. Mit anderen Worten, wer von Ungerechtigkeit ablässt, der gehört auch zu ihm. Dadurch gehört er zu ihm, so nicht. Sondern weil wir zu ihm gehören, darum sind wir jetzt in der Lage, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes ein Leben zu führen, zur Ehre Gottes, im praktischen Alltag. Da gehen wir einkaufen im Namen Jesu, führen den Haushalt im Namen Jesu, gehen zur Arbeit außerhalb des Hauses im Namen Jesu, zur Verherrlichung Gottes, weil Gottes Will durch ihn gewirkt zu seiner Verherrlichung. Das alles ist enthalten im Evangelium im Namen Jesu. Darüber müssten wir noch einmal ausführlich sprechen, auch im Blick auf unser Gebetsleben. Was heißt es denn eigentlich, im Namen Jesu zu beten? Was bedeutet das? Was ist der Inhalt, wenn der Herr Jesus sagt, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen? Ja, sie haben doch auch gebetet. Was meint ihr damit? Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Sie konnten es auch noch nicht. Das Erlösungswerk war noch nicht geschehen. Aber was das bedeutet vom Inhalt her, wie wichtig das ist, ganz bewusst im Namen Jesu beten zu können. Und das bezieht sich nicht nur auf unser Gebetsleben, das bezieht sich auf die Dinge, die wir im alltäglichen Leben tun. Ihr esset oder trinket oder was ihr tut, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus Christus, ja? Weil Gottes Will durch ihn gewirkt zur Verherrlichung seines Namens. Ganz wunderbar, wenn man das erkannt hat. Und das ist Evangelium, das ist nicht Gesetz, da stehen wir nicht unter Druck. Vollkommen frei in Christus Jesus. Das ist herrliches Evangelium. Im alltäglichen Leben ausgelebt. Ja? Paulus gebraucht noch ein anderes Bild für den Heiligen Geist. Er bezeichnet ihn als Unterpfand. In Vers 22. Und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Hier haben wir also das dritte Bild, das Paulus gebraucht im Blick auf den Heiligen Geist. Das erste ist die Salbung. Das zweite die Versiegelung. Und das dritte Bild, er ist das Unterpfand. Das Wort, das Paulus hier gebraucht, da kann man sich ja schlau machen, kann man nachlesen, Bibellexikon oder wo auch immer. Das Wort, das Paulus gebraucht, war ein im Geschäftsleben anerkannter Begriff. Es handelt sich dabei um eine Anzahlung, die geleistet wurde mit der Verpflichtung, dass auch der Rest rechtzeitig erledigt werden würde. Und so hat Gott uns im Heiligen Geist eine Art Anzahlung gegeben im Blick auf das Erbe, das er uns in der Vollendung einmal voll auszahlen wird. Er spricht davon auch im Epheserbrief Kapitel 1. Was wir jetzt im Glauben besitzen, das werden wir dann einmal vollkommen schauen dürfen. In Besitz nehmen dürfen. Jetzt im Glauben, dann in der Vollendung. Jetzt haben wir ja bereits im Glauben an Gottes Verheißungen einen kleinen Vorgeschmack zukünftiger Herrlichkeit, dann aber werden wir voll und ganz in Besitz nehmen, was uns hier versprochen worden ist. Und diesen Vorgeschmack des zukünftigen Erbes haben wir jetzt bereits hauptsächlich in der Gewissheit unserer Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die wir in Christus Jesus haben. Dazu ein Wort aus dem Propheten Jesaja, dem Evangelisten des Alten Bundes. Jesaja Kapitel 54 am Ende. Ein Wort, das mir persönlich auch immer wieder in bestimmten kritischen Situationen von größter Bedeutung gewesen ist. Und Gott hat sich immer zu diesem Wort bekannt. Da heißt es, keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Und jetzt kommt es. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Das ist also unser Erbteil. Dass es keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, gelingen soll. Jede Anklage gegen uns muss verstummen. Wie Paulus sagt in Römer Kapitel 8, wer will uns beschuldigen? Wer will uns verdammen? Christus ist hier. Er hat alles an unserer Stelle erledigt und er ist unsere Gerechtigkeit und das ist unser Erbteil. So nennt der Prophet Jesaja das hier unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt nicht aus sich selbst heraus, sondern von mir, spricht der Herr. Er ist unsere Gerechtigkeit, das ist unser Erbteil. Und das zu wissen, ist jetzt schon ein Vorgeschmack ewiger Herrlichkeit. Das macht uns unendlich froh und dankbar, diese Gewissheit zu haben. Er ist meine Gerechtigkeit und alle Anklagen seines, Anklagen aus dem eigenen Gewissen seines, Anklagen durch andere Menschen seines, Anklagen durch den Satan selbst, der ja der Verkläger der Brüder ist, müssen verstummen, weil er unsere Gerechtigkeit ist, Christus, er allein. Wie wir in jüngster Zeit wieder sehen, reißen die Konflikte in dieser Welt der Ungerechtigkeit, der Lüge und der Gewalttat nicht ab. Der Herr Jesus hat es geweissagt für die letzte Zeit. Wir beziehen es auf die letzte Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Das wird also der Fall sein, unmittelbar, bevor der Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Die Ungerechtigkeit, die Gottlosigkeit wird Überhand nehmen und die Liebe, die rein natürliche Liebe auch unter den Menschen, da denken wir an das viele Misstrauen, das gesät wird. Und die Liebe wird in vielen erkalten. Dann wird Gott eine neue Welt schaffen, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt, 2. Petrus 3. Und in dieser neuen Welt, und das sollte uns also wirklich unendlich froh machen, in dieser neuen Welt wird Gott, der Vater und sein lieber Sohn, unser Herr Jesus Christus, das Zentrum sein. Sie werden das Zentrum sein, nicht mehr der Mensch, der in dieser Welt das Zentrum ist und immer mehr wird, immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Der Mensch ist es, ja? Nein, Gott ist es. In dieser neuen Welt, es geht auch nicht in erster Linie darum, dass unsere Tränen abgewischt werden, ja? Das tut Gott auch. Aber das tut Gott, weil er es will, weil er so gut ist, nicht weil wir so gut sind, weil er so gut ist. Die neue Welt ist die Erfüllung seiner Wünsche und seines Verlangens. Sie ist lauter Herrlichkeit, weil er im Zentrum steht und wir schauen ihn in seiner Herrlichkeit. Wir sind auch herrlich dann, verherrlicht. Das sagt die Bibel uns am Ende in der Offenbarung. Die Gemeinde Jesu ist verherrlicht, jetzt schon im Glauben und dann wird sie in aller Schönheit prangen in der neuen Welt. Aber sie wird sich nicht um sich selbst drehen, sie wird nicht auf ihre eigene Schönheit schauen, sondern sie wird die Schönheit des lebendigen Gottes sehen. Das ist auch gleichzeitig ihre Schönheit. Wir als Gemeinde Jesu sind in Christus Jesus Erben dieser neuen Welt. Ja, Gott selbst wird unser Erbteil sein und er ist es jetzt schon. Mir ist das Los aufs Lieblichste gefallen. Er ist mein Erbteil. Als die Israeliten damals in das verheißene Land einzogen, bekam jeder Stamm sein Erbteil. Jeder Stamm? Nur der Stamm Levi nicht. 5. Mose, Kapitel 10, 8 und 9. Zur selben Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen und zu stehen vor dem Herrn, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen bis auf diesen Tag. Darum werden die Leviten weder Anteil noch Erbe haben mit ihren Brüdern. Denn der Herr ist ihr Erbteil, wie der Herr, dein Gott, ihnen zugesagt hat. Er ist ihr Erbteil. Sein Erbteil, das Erbteil Levis, war Gott selbst. Und dazu gehörte natürlich auch das priesterliche Geschlecht Aarons. Innerhalb dieses Stammes Levi musste man eben diesen Unterschied noch machen. Ja? Da war Aaron und sein Geschlecht, war das priesterliche Geschlecht. Und für ihn galt natürlich dasselbe. 4. Mose, Kapitel 18, Vers 20. Und der Herr sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Lande kein Erbgut besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben, denn ich bin dein Anteil und dein Erbgut inmitten der Israeliten. Und wer ihn hat, hat alles, ja, alles, was er braucht. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn wir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil, mein Erbteil. Psalm 73. Das ist ein Wort, das zunächst einmal nur und ausschließlich der Herr Jesus Christus sagen konnte. Wir können das von Natur aus nicht sagen. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn wir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das können wir von uns aus nicht sagen. Aber in Christus Jesus gilt uns das. In der Glaubensgerechtigkeit wird es uns zugerechnet. Und dann wirkt es auch der Heilige Geist, dass wir es im Namen Jesu von Herzen sagen können. Herr, auch wenn wir dann manchmal hinzufügen, Herr, du weißt, wie schwach ich bin, wenn wir gleich Leib und Seele verschmachten. Ach Herr, du musst es wirken. Du allein kannst es tun. Und in dir habe ich es schon. So ist Gott für uns, die wir zum königlichen Priestertum gehören, 1. Petrus Kapitel 2, unser Erbteil, für das der Heilige Geist ein Unterpfand ist, bis wir einmal unseren Herrn in seiner Herrlichkeit schauen werden. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit, wir kommen langsam zum Schluss, hinsichtlich der Zuverlässigkeit dieser Perspektive, dieser Aussicht, die wir haben, im Blick auf die Zukunft, wir haben einen herrlichen Ausblick, eine herrliche Aussicht, einen herrlichen Ausblick, wunderbare Perspektive im Blick auf die Zukunft, schenkt uns der Heilige Geist Gewissheit. Er tut es aufgrund dessen, was Gott uns in seinem Wort verheißen hat. Und da wollen wir uns doch noch ein Beispiel aus dem Alten Testament anschauen. Da geht es um Josef. Als Josef befahl, dass die Israeliten seinen Leichnam bei ihrem Auszug aus Ägypten mitnehmen sollten, um ihn in Kanaan zu beerdigen. Und da sagte er zu den Israeliten, Gott wird sich gewiss eurer annehmen. Dann führt meine Gebeine mit euch fort. Woher war er sich dessen so gewiss, dass Gott sie aus Ägypten nach Kanaan in ihr Erbteil führen würde? Woher hatte er diese Gewissheit? Er sagte zu ihnen, 1. Mose 50, 24, ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Gott hat euch sein Wort gegeben. Und aufgrund dieses Wortes weiß ich, dass Gott euch in dieses Erbteil Kanaan hineinführen wird. Aufgrund dieses Wortes weiß ich es. Und deshalb verspricht mir, dass ihr meinen Leichnam eines Tages, dann, wenn es soweit ist, mit in dieses Land überführt. Das Wort war es, worauf er sich verließ, worauf er sich stützte. Und Gottes Geist und sein Wort gehören unauflöslich zusammen. Das können wir gerade in unserer Zeit der Schwärmerei nicht oft genug betonen. Gottes Wort, das wir vor uns haben in der Bibel. Dieses Wort ist die Grundlage dafür, dass wir wissen dürfen, Gott wird uns einmal sein Erbteil voll auszahlen, um dieses Bild vom Unterpfand noch einmal zu gebrauchen. Und so befiehlt Paulus die Ältesten aus der Gemeinde in Ephesus dem Wort der Gnade an. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 32. Das Wort der Gnade. Da heißt es: Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Da heißt es hier bei Luther, der da mächtig ist, euch zu erbauen. Der bezieht sich dann auf Gott. Aber wahrscheinlich bezieht sich dieses Wörtchen der, das man auch übersetzen kann mit das, auf das Wort seiner Gnade. Dann lautet das: Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das, nämlich dieses Wort der Gnade, das da mächtig ist oder das die Kraft hat, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Es ist das Wort von der Gnade Gottes in Christus, das Wort vom Kreuz, das die Kraft hat, uns in dieses Erbe himmlischer Herrlichkeit hineinzuführen. Dieses Wort der Gnade, das Evangelium vom Sohn mit all seinen Verheißungen, besonders mit der kostbaren Gabe des Heiligen Geistes, machte Paulus in seinem Glaubenslauf so stark. Er betont, wenn er schreibt, samt euch, dass er diesen Reichtum der Gnade Gottes in Christus mit ihnen, den Korinthern, teilt. Und er teilt ihn auch mit uns, mit dir und mit mir, zur Verherrlichung Gottes. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deinen guten Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast aufgrund des Evangeliums von deiner Gnade in Christus Jesus und der Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird durch den Glauben an Christus. Wir danken dir, dass wir mit diesem Heiligen Geist gesalbt sind, dass wir mit diesem Heiligen Geist versiegelt sind und dass dieser Heilige Geist das Unterpfand ist unseres ewigen Erbes. Wir sind reich beschenkte Leute. Auch in dieser bösen Zeit dürfen wir uns von Herzen freuen an dir selbst, denn du selbst bist unser Erbteil, Herr Jesus, und auch an all den guten Gaben, mit denen du uns immer wieder reichlich beschenkst. Amen.